Nach einer kurzen Beratung schritt das Gericht sofort zur Gefangennahme des Schenkwirts Nicolas D. Man hoffte, die Überraschung werde auf den noch jungen Mann wirken und ihn vielleicht auf der Stelle zum Geständnis bringen. Zugleich wurden seine Hausgenossen mitverhaftet, nämlich seine Frau, deren Vater, ein Mann in hohen Jahren und deren Bruder, ein Schuhmachergesell. Hierauf folgte die genaueste Nachsuchung im Hause des Schenkwirts. Von den gestohlenen Sachen ließ sich nichts auffinden, auch anfänglich nichts Verdächtiges. Nur fand man mehr Barschaft, als Nicolas in der kurzen Zeit, daß sein Gewerbe erst bestand, füglicherweise erübrigen können. Schon hatte man alle Winkel vergeblich durchstöbert, als ein Gerichtsdiener zwischen ein paar Schubladen etwas entdeckte, was offenbar in keine Schenkwirtschaft gehörte. Der Deputierte erkannte darin ein Souvenirbüchlein. Ein solches stand auf der mitgebrachten Liste der Witwe Andrecht entwendeten Sachen verzeichnet, und wenn man noch über die Identität hätte zweifeln können, so sprach der Inhalt nur zu deutlich dafür. Mehrere Blätter waren mit der bekannten Handschrift der Witwe beschrieben. Außerdem fand man in einer Seitentasche zwei Briefe mit ihrer Adresse. Das Souvenirbüchlein war unzweifelhaft das Eigentum der Bestohlenen. Sie hatte es aber auch mit in dem Schranke neben den Kostbarkeiten verwahrt, nicht seines Wertes halber, denn es war nur ein in rotes Leder gebundenes Gedenkbuch. Aber mehrere Blätter enthielten Bemerkungen von ihrer Hand, welche ihrer Natur nach verschwiegen gehalten werden mußten. Der Fund war ungemein wichtig, aber merkwürdig erschien es, daß man außer diesem Buche auch nichts weiter fand. Die Verhafteten wurden einzeln nach der Reihe vernommen. Nicolas D., der blaue Reiter, antwortete mit der größten Unbefangenheit dem Richter auf alle Fragen desselben. Er bekannte, daß die vom Wollspinner vorgebrachte Geschichte von seiner Liebschaft, von dem nächtlichen Übersteigen, um zu seiner jetzigen Frau zu gelangen, ganz der Wahrheit gemäß sei, auch späterhin habe er sie in dem Fouragekahn besucht. Desgleichen erkannte er das gefundene bunte Taschentuch für das seinige an. Er habe dasselbe vor längerer Zeit verloren, wann konnte er sich nicht entsinnen, doch mochte es etwa vor einem halben Jahre gewesen sein, so lange vermisse er es wenigstens. Wo er es verloren, wisse er ebenso wenig. Es sei ihm fortgekommen, und er habe da nicht weiter danach gesucht. Als man ihm das aufgefundene Taschentuch vorlegte, gab er es ganz unbefangen zurück und erklärte es nicht zu kennen, es nie in Besitz gehabt zu haben, und schüttelte ungläubig und wie voll Verwunderung den Kopf, als man ihm sagte, wo es gefunden worden. Auch die anderen Hausgenossen erschienen gleich unbefangen vor Gericht und antworteten dasselbe wie Nicolas, soweit ihre eigene Kenntnis von den Vorfällen reichte. Alle aber drückten ein noch größeres Erstaunen darüber aus, daß jenes ihnen unbekannte Büchlein an der angegebenen Stelle sollte gefunden sein. Ja, die junge Frau geriet in Heftigkeit, sie beteuerte es schwer, das sei ganz unmöglich, und wenn das Buch da gesteckt, so sei es ihr unerklärlich, wie es dahin gekommen. Noch letzten Sonnabend, ihre Verhaftung fand am Dienstage statt, habe sie den Laden von oben bis unten gescheuert und gekehrt. Alles Ladengerät sei da von der Stelle gerückt worden, und sie habe nichts dergleichen gefunden. Wenn man es also wirklich dort entdeckt, so müsse es nachher dahin gekommen sein. Das Betragen der Eheleute und ihrer Hausgenossen machte im Ganzen auf die Richter einen günstigen Eindruck. Ihre Ruhe schien von einer wirklichen Unbefangenheit für ein gutes Gewissen zu sprechen. Dazu kam, daß man bisher von ihnen nichts Schlimmes wußte. Im Gegenteil standen alle vier im besten Rufe bei ihren Nachbarn, und in ihrer Schenke ging es ordentlich zu. Von allen den eigentlich wertvollen Sachen hatte man nichts entdeckt. Sie konnten sie allerdings in der Zwischenzeit beiseite gebracht haben, aber es waren so viele, und Sachen darunter, welche leicht zum Verräter werden können. Wo waren sie hin? Es fehlte jede Spur. Und weshalb hätten sie gerade das Stück zurückbehalten, was ihnen nichts nutzte? weshalb es nicht vernichtet, verbrannt, was so leicht geschehen können? Weshalb es an einem Orte, anscheinend absichtlich aufbewahrt, wo es der Entdeckung so leicht unterlag, während sie die andern Sachen so geschickt, so spurlos verschwindend zu machen gewußt? Nichtsdestoweniger haftete auf dem Schenkwirt eine Reihe verdächtigender Tatsachen, die er nicht zu entfernen gewußt. Die Diebe mußten im Hause bekannt gewesen sein, und wenige Leute hatten dort Zutritt gehabt. Er war dort bekannt und hatte auf eine unerlaubte Weise sich diesen Zutritt verschafft. Er kannte aus langer Erfahrung die unerlaubten Wege dahin. Er hatte sie sich selbst gebahnt, und nachdem ihm der eine über die Zäune abgeschnitten worden, hatte er den andern über den Kanal und die Hecke gefunden. Auf diesem Wege waren jetzt unzweifelhaft die Diebe eingedrungen. Sein Tuch war zur Zeit, wo der Diebstahl begangen worden, an dem Orte gefunden worden, wo die Diebe wahrscheinlich übergestiegen waren. Er mußte es für sein Eigentum anerkennen und hatte keine andere Ausflucht dafür, als daß er es vor langer Zeit verloren, ohne dies beweisen zu können. Der Fidibus, an der eigentlichen Stätte des Verbrechens gefunden, war ein Dokument, welches ihm ausgestellt worden. Er konnte es fortgeworfen, verloren, ein anderer mochte dasselbe aufgegriffen haben. Welche unwahrscheinliche Möglichkeiten setzte aber dies voraus? Was hatte ein solcher Papierstreif für einen dritten Wert, ihn aufzuheben, zum Fidibus zu bereiten, einzustecken, bei einem gefährlichen Diebstahl ihn mitzunehmen, dort eine Pfeife damit anzustecken und ihn nach gemachtem Gebrauch auf die Erde fallen zu lassen? Diese Schlüsse des Möglichen führten zu etwas, was einem künstlich komponierten Märchen ähnlich sah, während die Möglichkeit, dass der Gastwirt, selbst der Dieb gewesen, durch so viele andere Umstände bestärkt wurde und es sich dann wie von selbst erklärte, dass er einen für ihn nutzlosen Papierstreifen in der Tasche zum Anmachen seiner Pfeife benutzte und gedankenlos nach gemachtem Gebrauche fallen ließ. Endlich gewann der konstatierte Umstand von dem in seinem Laden versteckten Taschenbuche in Verbindung mit den vorigen Anzeichen eine furchtbare Bedeutung. Dies waren Indizien, aber noch keine Beweise. Aber während die ganze Stadt sich mit dem Vorfall beschäftigte und in Vermutungen erging, erschien ein angesehener Bürger der Stadt vor Gericht und gab Folgendes zu Protokoll. Sein Gewissen dränge ihn, etwas nicht länger zu verschweigen, woraus dem Gerichte in diesem Falle eine wichtige Weisung entspringen möchte. Ungern mache er diese Anzeige, da möglicherweise dadurch eine Person graviert erscheine, die vielleicht unschuldig wäre. Deshalb habe er gewartet, in Hoffnung, dass die Wahrheit auf andere Weise und ohne dass er als Denunziant auftrete, an den Tag kommen möchte. Da es indessen nicht geschehen, erfülle er nur seine Bürgerpflicht zu sprechen. Der Denunziant war ein wohlhabender Holzhändler. Unter seinen Kunden war der wohlbekannte Zimmermann Isaac van C., der immer mit der Bezahlung sehr zurückblieb. Die Rückstände mehrten sich, der Kaufmann drängte. Um sich nicht länger durch leere Versprechungen hinhalten zu lassen, machte er ernst und schritt zur gerichtlichen Verfolgung. Da stürzte einige Tage vor der Entdeckung des großen Diebstahls der Zimmermann zu ihm ins Haus und bat ihn, um Gottes Willen nicht weiterzugehen, sonst wecke er seine übrigen Gläubiger und er wäre ein ruinierter Mann. »Sehen Sie, wie man auch mich bezahlt«, rief er, indem er einen Korb auf den Tisch setzte und ein paar silberne Leuchter und eine silberne Kaffeekanne herausholte. »Da müsste ich, wenn es recht ginge, von jemand über 60 Gulden haben«, aber er hat mich so lange gequält, bis ich die Silber in Abschlag auf die Schuld von ihm angenommen habe, denn ich sah ein, auf andere Weise könnte ich keinen Pfennig von ihm bekommen. Nun wollte ich es bei dem Silberschmiede hier in der Stadt nicht veräußern, weil ich dann kaum die Hälfte des Wertes für die Sachen bekommen hätte, sondern warten, bis ich einmal nach Amsterdam reiste, weil das doch der beste Weg ist, um solche Sachen zu verhandeln. Ich will Ihnen das Silber so lange zum Unterpfande lassen, bis ich mein Geld bekommen habe.« Der Holzhändler zauderte anfänglich, das Silber statt des Geldes anzunehmen. Endlich ließ er es sich gefallen, um doch einige Sicherheit für seine Forderung zu haben. Das Silberzeug war in seinen Händen. Seit er von dem Diebstahl bei der Witwe Andrecht erfahren und die Liste der dort entwandten Gegenstände gelesen, war es ihm kein Zweifel, daß die Leuchter und die Kaffeekanne daher rührten. Er erklärte, daß sie zur Disposition des Gerichtes ständen, diesem müsse er das Weitere überlassen. Er jedoch protestiere, damit einen Verdacht gegen seinen Schuldner, den Zimmermann, ausgesprochen zu haben. Aber aus dem Munde desselben werde man leicht erfahren, von wem er das Silbergerät erhalten. Es wundere ihn nur eins, daß der Zimmermann dies nicht von selbst getan, da es ihn ja nur ein Wort koste, um die Schuld oder Unschuld des Schenkwirtes an den Tag zu bringen. Wahrscheinlich plagten jenen dieselben Gewissensskrupel, welche ihn selbst bis dahin zum Schweigen veranlasst. Das Gericht ließ sogleich den Korb mit dem Silbergerät abholen, ihn verdeckt auf den Tisch stellen und zugleich den Zimmermann Isaac van C. vorfordern. Der Zimmermann kam, wie außer Atem angelaufen. Er schien auf das, was kommen werde, vollkommen vorbereitet, und ehe man ihn noch fragte, kam er freiwillig mit seiner Erklärung hervor.
»Ich habe längst erwartet, meine Herren, dass man mich zitieren würde. Ich weiß auch warum. Es tut mir wahrhaftig leid, um der Leute willen, gegen die ich zeugen muß, aber nun muß ich es gestehen, und ich werde nach Pflicht und Gewissen die Wahrheit sagen.«
Der Zimmermann, von seinem Holzlieferanten gedrängt, sah sich nun auch seinerseits genötigt, seine Schuldner zu drängen. Unter diesen stand oben an der Schenkwirt, Nikolaus D. der blaue Reiter, welcher ihm 60 Gulden für Zimmerarbeit in seinem Laden angefertigt schuldete. Nikolaus D. war etwa vor 12 Tagen zu ihm gekommen und hatte ihn dringend ersucht, noch eine Zeit lang mit der Bezahlung zu warten. Als der Zimmermann erklärte, er könne absolut nicht mehr die Sache anstehen lassen, hatte er ihm auf Abschlag seiner Forderung etwas altes Silbergerät angeboten. Der Zimmermann dachte gerade nichts Arges, aber er fragte ihn doch, wie er denn dazu käme. Der blaue Reiter erwiderte, das Silber gehöre eigentlich seinem alten Schwiegervater, der es vor langen Jahren einst aus dem Nachlass einer alten Dame ererbt, bei welcher er lange Zeit hindurch als Kutscher gedient. Sie kamen überein, daß der Zimmermann das Silbergeschirr abschläglich für einen gewissen Preis übernehmen solle, und der Schenkwirt brachte es ihm noch denselben Abend in einem Korbe. Dabei riet er ihm, wenn er das Silber zu Geld machen wolle, möge er damit nach Amsterdam gehen. Hier am Ort wären nur Schacherjuden, die ihm nur die Hälfte des Wertes bezahlen würden. Der Zimmermann fragte ihn, warum er denn nicht selbst nach Amsterdam ginge, um es dort zu verkaufen, wenn er darin Vorteil sähe, worauf Nikolaus erwiderte,
»Wenn Sie mir Zeit gelassen, würde ich es gewiß auch getan haben. Aber versprechen Sie mir nur, dass Sie das Silber nicht hier verhandeln wollen. Ich habe dabei meine besonderen Absichten.«
War diese Aussage richtig? Und niemand hatte Grund, so wenig an der Aussage des Zimmermanns als an der des Holzhändlers zu zweifeln, so war der Angeschuldigte dadurch aufs Schwerste graviert. Nach so vielen vorausgegangenen Indizien befand er sich nicht allein im Besitz des gestohlenen Gutes, sondern übertrug dasselbe auch unter sehr verdächtigen Umständen und Reden an einen Dritten. Er ward vernommen, und der Anfang seiner Einlassung in diesem Punkte stimmte wieder ganz mit der Angabe des Zimmermanns. Dieser hatte für ihn gearbeitet, und er sei ihm 60 Gulden schuldig. Auf die Frage, ob er ihm eine Abschlagszahlung gemacht, antwortete er, daß er dazu noch nicht imstande gewesen. Man zeigte ihm das Silbergerät, man hielt ihm des Zimmermanns Aussage vor. Er verstummte, wurde blass, leugnete und beteuerte, von dem Silberzeuge nichts zu wissen. Dabei verblieb er auch in Gegenwart der Zeugen. Man fragte ihn, da er die Schuld eingeräumt, warum er nicht schon längst eine Abschlagszahlung gemacht, da der Zimmermann ihn schon vor 2 Jahren so dringend gemahnt. Er zuckte die Achseln, es sei ihm nicht möglich gewesen. Man legte ihm die Summe Geldes vor, welche bei Durchsuchung seiner Wohnung gefunden worden. Er antwortete, das Geld gehöre nicht ihm, sondern seinem Schwiegervater. Letzteres wurde zwar durch die Aussagen seiner Mitgefangenen bestätigt, aber sie konnten auf sein Anstiften und um ihm zu helfen sich zu dieser Angabe verständigt haben. Doch auch diese Aussagen selbst warfen einen neuen Schatten auf ihn. Nikolas hatte, wie wir hörten, behauptet, er habe von seiner Schuld an Isaac van C. noch gar nichts abgetragen. Die anderen drei sagten aber, einzeln vernommen, doch einstimmig aus, dass Nikolas noch vor kaum einem Vierteljahre vor ihren Augen eine Summe von 20 Gulden abgezählt und gesagt habe, er wolle diese 20 Gulden an den Zimmermann Isaac van C. abschläglich auf die Schuld bezahlen. Nikolas geriet sichtlich in Verwirrung, als ihm dies widersprechende Zeugnis seiner Hausgenossen vorgehalten wurde. Er verlor zum ersten Male seine bis da immer bewahrte Fassung und bat um Entschuldigung für die Lüge. Ja, dies sei wahr. Er habe die 20 Gulden abgezählt, er habe seinen Hausgenossen gesagt, dass er sie an den Zimmermann bezahlen wolle, aber er habe es nicht getan. Er habe vielmehr das Geld gebraucht, um alte Spielschulden abzuzahlen, was seine Frau nicht wissen durfte. Und das allein sei die Ursache, weshalb er mit der Sache heut nicht herausgewollt. Dies war das erste Mal, dass einer der Verhafteten auf einer absichtlichen Lüge ertappt war. Berührte sie zwar nur einen unwesentlichen Nebenpunkt, so warf sie doch auch auf seine anderen Aussagen ein ungünstiges Licht, und seine Beteuerung, dass er dem Zimmermann nichts von der Schuld abgezahlt und noch weniger ihm die Silberware auf Abschlag gegeben, fand keinen Glauben mehr. Aber noch mehr. Der Zimmermann ruhte nicht, um den Vorwurf der Lüge, der nach Angabe des Angeschuldigten auf ihm haften geblieben wäre, von sich zu wälzen. Er legte den Richtern eine Art Schuldbuch vor, von ihm selbst geführt, worin unterm 23. Juni vermerkt stand, »Der Schenkwirt Nikolas D. hat mir dato abschläglich die Summe von 30 Gulden in etwas übernommenem alten Silber abgezahlt.« Noch mehr. Die Haushälterin und der Geselle des Zimmermanns legten, vorgefordert, einstimmig das Zeugnis ab, dass sie zugegen gewesen, als der blaue Reiter mit dem Meister wegen Übernahme des Silberzeugs gesprochen. Sie bekräftigten dieses ihr Zeugnis durch einen körperlichen Eid. War es denkbar, dass der Zimmermann selbst von seinen Gläubigern aufs Äußerste gedrängt, seinen Schuldner 2 Jahre lang in Ruhe gelassen haben sollte? Zwar hatte Nikolas angegeben, dass schon bei Eingehung dieses Schuldverhältnisses die Bedingung gestellt worden, dass er erst nach 2 Jahren zahlen solle. Aber welches Motiv sollte den Zimmermann bewegen, vorzugeben, dass er bereits wegen 30 Gulden von seinem Schuldner befriedigt worden, während dieser leugnete, auch nur einen Pfennig gezahlt zu haben? Beide mußten halsstarrig auf diesem Punkte bestehen, denn wenn der Schenkwirt das Silberzeug in Zahlung gegeben, so war er entweder der Dieb oder der Hehler. Wenn er es aber nicht gegeben, wenn des Zimmermanns Aussage sich als Unwahrheit herausstellte, so war er nicht allein ein Verleumder, sondern der Verdacht des gefährlichen Besitzes fiel auf ihn selbst zurück. Gegen den Schenkwirt sprach alles. Er mußte leugnen, koste es, was es wolle, oder bei den schon so schweren, früheren Anzeigen war er verloren, wenn er nicht einen andern Zusammenhang wahrscheinlich machte. Aber auch sein Leugnen hatte allen Schein wider sich. Seine eigene Frau, sein Schwiegervater, sein Schwager bekundeten, daß er von einer Abzahlung zu ihnen gesprochen. Er selbst mußte es eingestehen und wußte dafür keine andere Erklärung als die Ausflucht, daß er nur so zu seiner Frau gesagt, damit sie von seinen Spielschulden nichts erfahre. Aber 20 Gulden Spielschulden, ein gemeiner Reiter und dann ein Schenkwirt, dessen Verdienste nicht groß waren. Doch gab er an, es sei dies nicht eine, sondern mehrere kleine Schulden. Aber er konnte nicht einmal die Leute, denen er das viele Geld gezahlt haben wollte, bei Namen angeben. Er habe sie im Freien oder in Bierhäusern angetroffen. Er konnte keinen einzigen davon zitieren lassen, dass sie die Richtigkeit seiner Angabe bekundeten. Das war ein neues, nicht unbedeutendes Indizium für sein Schuldbewusstsein, für die Unwahrheit seiner Aussagen. Dagegen 3 eidliche Zeugen, dass er das Silber an den Zimmermann gebracht und die vorangehenden Indizien. Alles fügte sich wie von selbst zu einem Zusammenhange, der die schwerste Anklage begründete, gegen welche der Angeschuldigte nichts aufzustellen wußte, als seine Beteuerungen, daß er unschuldig sei und sein reines Gewissen ihn stärke. Die allgemeine Meinung in der Stadt sprach sich entschieden gegen ihn aus. Nur einzelne wagten zu behaupten, daß seine mitgefangenen Verwandten vielleicht doch an dem von ihm begangenen Verbrechen unschuldig wären. Es sei sehr möglich, daß er ganz andere Mitschuldige habe, als die man gefangen gesetzt. In diesem Falle möchten seine Verwandten wohl etwas von der Sache wissen, ihn aber durch ihr Schweigen und durch ihre Reden schonen wollen. Der blaue Reiter ward aus der Bürgerhaft in das Kriminalgefängnis gebracht. Auch die andern wurden strenger beobachtet und bewacht, um jeden Verkehr zu hindern. Da aber, trotz der strengsten Inquisition, keiner von allen bekennen wollte, trug der Bürgermeister als öffentlicher Anwalt, Rechtsforderer, darauf an, daß der vornehmste Angeklagte, Nicolas D. in seine Hände überliefert werde, um ihn vermittelst Pein und Banden zur Bekenntnis seiner mutmaßlichen Missetat zu bringen. Das heißt, er sollte auf die Folter gestreckt werden. Die Richter berieten noch einmal die Lage der Sache und entschieden einstimmig nach dem Antrage.